Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ein Tag für die Geschichte im Feuilleton. In der FAZ würdigt der bekannte Historiker Christopher Clark den verstorbenen bekannten Historiker John Röhl. Der sei britisch in der Ironie und Informalität, deutsch in der Leidenschaft für die Sache gewesen. Es sei kaum vorstellbar, dass Röhls Beherrschung der Quellen oder seine Vertrautheit mit Wilhelm II. Und dessen Umfeld jemals übertroffen werden können. Wir alle, die wir uns auf das historiografische Terrain des Kaiserreichs begeben, stehen tief in seiner Schuld, so Christopher Clark. In der Taz würdigt die Historikerin Carina Urbach den berühmten Kollegen. Er habe mit einer Wucht an Quellenbelegen die große Schuld der preußischen Führung, allen voran Kaiser Wilhelms II., gezeigt. Röhl, so Urbach, geriet damit später auch in Opposition zu Christopher Clark, der die Schuld der Deutschen am Ersten Weltkrieg anders einschätzte und darüber hinaus in einer Biografie den Charakter Wilhelms II. Verteidigte. Der letzte deutsche Kaiser wäre, wie später auch sein Sohn, der Kronprinz, ein schwacher, relativ einflussloser Mann gewesen. Dieser Skizze, so Carina Urbach, steht John Röhls dreibändige, quellengesättigte Biografie über Wilhelm II. Gegenüber. So ist es mit der Geschichte. Jemand zeigt uns, wie es gewesen ist, aber ist es wirklich so gewesen? Am Anfang steht natürlich die Recherche. Allerdings nicht immer. So passen die historischen Recherchen, die Ridley Scott für seinen Film Napoleon getrieben hat, auf Karteikarten gezogen in eine Damenhandtasche, vermutet Andreas Kilb, womöglich mit einer nicht ganz aktuellen Vorstellung von der derzeitigen Größe von Handtaschen. Glaubt man Tobias Kniebe, hätte auch mehr Recherche Scott nicht vor dem Desaster bewahrt, das der Film offenbar darstellt. Kniebe resümiert in der Süddeutschen, das finale Problem jeder Napoleon-Verfilmung sei am Ende Napoleon selbst. Was sich zu verschärfen scheint, wenn Joaquin Phoenix Napoleon spielt. Tobias Kniebe fragt sich, was der Hauptdarsteller hier macht. Ein Frühvergreister, ein Antiheld, ein Anticharismatiker. Es muss, vermutet Kniebe, die Idee gewesen sein, nur leider raubt sie dem Film das historische Fundament. Scotts Napoleon, so sieht es Andreas Kilb, ist von Anfang an etwa 45 Jahre alt und bleibt es. Er wächst nirgends auf, er geht nicht zur Schule, er studiert nicht, er ist einfach da. Damit gleicht er den mythischen Helden, um die das Kino seine ewigen Märchen webt. Dracula, Godzilla, Bambi, Zorro, Frankensteins Monster. Nur dass der Mythos in seinem Fall an einer Figur haftet, die wirklich gelebt hat. Womit wir beim fundamentalen Widerspruch von Kino und Geschichte wären. An dem ist, folgt man Ursula Scheer, auch die Serie The Crown gescheitert. Nach zwei Staffeln, die Streaming-Maßstäbe für Historiendramen setzten, resümiert sie in der FAZ, versackte Peter Morgans die Jahrzehnte durchmessende Windsor-Saga spätestens beim Nachstellen der 80er in ebenso erfindungsreicher wie fader Melodramatik. Jetzt wird der Fundus der Serie versteigert. Die Ausstattung ist natürlich auch bei Napoleon fundamental, zum Beispiel in den Schlachtszenen. Sie sind die große Enttäuschung dieses Films, so Andreas Kilb, dessen Fazit schließlich lautet, Napoleon als Ärgernis zu bezeichnen, wäre ein zu großes Kompliment für diese aufgeblasene 2,5-stündige Nichtigkeit von einem Film. Ridley Scott hat in den letzten 50 Jahren viele Schlachten auf der Leinwand geschlagen und die meisten, wenn auch oft nur knapp, gewonnen. Diese ist seine bisher traurigste Niederlage. Tobias Kniebe und Andreas Kilb erinnern an das gescheiterte Napoleon-Großprojekt von Stanley Kubrick. Mit dem Material aus dessen Nachlass will Steven Spielberg jetzt seinen Napoleon drehen. Immerhin, findet Tobias Kniebe in der Süddeutschen, habe Spielberg wohl die Grenzen der filmischen Verdichtungskunst erkannt. Eine siebenteilige Serie soll es werden. Darunter sei es, so Spielberg, nicht zu machen. Andreas Kilb macht es in der FAZ kurz. Jetzt warten wir auf Steven Spielbergs Waterloo.